Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Ich sag mal, das Tiny House ist steuerlich ein Hybrid aus sehr, sehr vielen verschiedenen Strömungen, die man da betrachten kann. Das fängt ja dabei an, steht das auf Rädern, steht das auf Stelzen, steht das auf einem Fundament, ist das baugenehmigungsfähig, wird eine Baugenehmigung beantragt oder nicht, in welchem Kontext wird das Tiny House genutzt, wird es vielleicht gegebenenfalls privat genutzt, wird es gegebenenfalls fremd vermietet.
Moin Moin, verehrte Tiny House-Enthusiasten und willkommen zur nächsten Podcast-Folge rund um das Thema Aufzucht und Hege von Mikrohäusern. Dabei tritt ja immer mehr das gewerbliche Thema, das Investment in Tiny Houses in den Vordergrund und verdrängt tatsächlich so die private Nutzung, die eigentlich mittlerweile fast nur noch ein gewisses Randthema ist. Wenn ich mich aber für eine Investition, und zwar eine gewerbliche Investition in Tiny Houses entscheide, dann muss ich natürlich auch die steuerrechtlichen Aspekte genauer betrachten und da liegt des Pudels Kern tatsächlich im Verborgenen und darüber müssen wir näher reden. Und genau dafür habe ich einen ausgemachten Fachmann jetzt am Apparat in der Diskussion, der sich wohl wie kaum ein anderer Steuerberater so genau und so umfassend mit dem Thema Tiny Houses befasst hat. Aus Frankfurt begrüße ich ganz herzlich Herrn Felix Laurent. Moin, Herr Laurent.
Guten Morgen aus Frankfurt. Guten Morgen, Herr Pedersen.
Hallo, seien Sie gegrüßt. Also ich hoffe, das Wetter ist bei Ihnen gut. Bei uns haben wir Sonnenschein, das ist selten genug.
Ja, hier in Frankfurt, die Sonne brennt. Also wir haben fast 30 Grad schon. Wir schützen im Büro.
Okay, ja, dann schwitzt mal weiter. Also hier ist es nicht ganz so schlimm, ja. So. Herr Laurent, erstmal ganz kurz, Sie sind Mitinhaber der FLS, der Felix Laurent und Leon Soffner, Ihr Kollege der Steuerberatungskanzlei. Ein junges, dynamisches Unternehmen, wenn ich das mal so höflich sagen darf. Bitte, ich bin der Ältere von uns beiden. So, und wir sind zusammengekommen vor einigen Monaten mittlerweile zum Thema steueroptimiertes Investment und Sie haben etwas ganz Besonderes angepackt. Sie haben sich nämlich hingesetzt und haben tagelang gesessen, ein regelrechtes, ich darf das mal so sagen, also wirklich eine Diplomarbeit zum Thema Steuerrecht für Tiny Houses. Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns ein bisschen vorne anfangen. Warum machen wir das? Es gibt ja die beiden Begriffe Steuerberatung und Steuergestaltung. Sie haben eigentlich beides auf dem Plan. Wo ist der Unterschied grundsätzlich, bevor wir in die Materie reingehen?
Also es ist ganz wichtig, auch für die Zuhörer zu verstehen, Steuerberater, wie man sie jetzt im Markt kennt, dann hat man im Regelfall so den ganz normalen mittelständischen Steuerberater um die Ecke im Kopf, wo man die Papierordner noch hinbringt, wo dann die Buchhaltung erstellt wird. Das führt dann häufig dazu, dass der Steuerberater, den man so kennt, der hat dann vielleicht nicht immer so die Hinweise, die man sich so wünschen würde, der ist vielleicht nicht immer so proaktiv. Aber das ist einfach ganz wichtig, dass man versteht, dass Steuerberatung ein sehr, sehr weites Feld ist und wir nennen es immer so ein bisschen so ein Zwei-Säulen-Modell. Einmal die ganz klassische operative Steuerberatung. Das ist das, was man so im Kopf hat. Der Steuerberater, der die Buchhaltung erledigt, die Fristen im Blick hat, sich um alle Pflichten sorgt, dass man da keine Angst vorm Finanzamt haben muss. Und das ist auch eine hochkomplexe Arbeit und auch gar nicht zu unterschätzen. Also wenn da Mandanten konfrontieren uns da auch immer wieder damit, dass der Vorberater bestimmte Dinge nicht angepackt hat, dann beruhigen wir auch immer und sagen, hey, das ist ein super Job, der da erledigt wird, aber es ist wichtig zu verstehen, das ist operative Steuerberatung. Und dann gibt es eben die zweite Säule, das ist dann der steuerstrategische Part. Das ist der, ich würde es einfach mal als Business-Partner bezeichnen, der Steuerberater dann auch sein kann. Das ist ganz elementar in den Bereichen, wo es darum geht, wo will ich mein Unternehmen hinentwickeln? Wie soll sich der Liquiditätsfluss entwickeln? In welchen Strukturen möchte man unterwegs sein? Und wie kann man vielleicht auch seine Steuerlast optimieren und planen? Und das idealerweise geht dann Hand in Hand mit der operativen Steuerberatung, ist aber wichtig, dass die Mandanten wissen, dass sie da auch trennen müssen und ihren Steuerberater aktiv danach fragen können, ob das konkret angeboten wird. Und wenn nicht, gibt es auch am Markt einige Kanzleien, die dann strategische Steuerberatung anbieten und dann haben uns auch. Und da ist es eben wichtig, dass man dann an der Stelle mit dem Berater offen spricht. Und wir arbeiten zum Beispiel auch mit Mandanten zusammen, die einen operativen Steuerberater haben. Unterstützen dann punktuell bei Einzelfragen, aber haben auch viele Mandanten, die eben bei uns dann in den operativen Prozessen angedockt sind, wo wir beide Parts gerne übernehmen.
Und das ist übrigens, ich sitze ja nur auf der anderen Seite, ich beauftrage ja auch meine Steuerberater und ich habe dann irgendwann auch festgestellt, wenn es um steuerliche Aspekte geht, Lösungen, auch Optimierung, dass meistens auch meine Steuerberatungskanzleien sagen, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Mhm. Ich versuche meinen Kunden also dann auch immer zu erklären, der Unterschied ist, wenn dein Steuerberater dich mal angerufen hat und gesagt hat, du pass mal auf, ich habe gesehen, deine Steuerlast ist reichlich kräftig, wir sollten uns darüber mal unterhalten, was wir machen. Hat er schon mal angerufen, ja oder nein? Ist er ein klassischer Steuerberater oder geht er aktiv in die Entwicklung rein? Und ich glaube, das ist der gewaltige Unterschied. Und jetzt geht es natürlich insbesondere darum, jedes Investment ist eigentlich ja ein Steuerthema, was man mit dem Steuerberater besprechen sollte. Und das fängt also beim kleinen Amateurhaften an. Ich bleib mal beim Tiny House. Ich kaufe mir irgendwo eine kleine billige Hütte und stelle die irgendwo dann auf die Wiese oder stelle das irgendwo auf den Campingplatz. Das ist die einfache Lösung. Wir gehen allerdings ein bisschen tiefer. Und da gibt es ja nun steuerliche Aspekte, die wir auch in unserem Podcast schon öfter mal besprochen haben, nämlich Steueroptimierung rückwirkend, zukunftsorientiert. Lassen Sie uns da mal ein bisschen drüber sprechen, weil das, was ja viele kennen bisher in dem Bereich, sind ja sogenannte Photovoltaikanlagen. Das gilt ja so als Standard. Seit wann gibt's das überhaupt, dieses Thema Steueroptimierung, Photovoltaikanlagen? Wie viele Jahre sind da eigentlich schon vergangen damit?
Puh, das Thema gibt's schon länger, als ich quasi in der Steuerberatung unterwegs bin. Ich sag mal, das IAB-Thema, lassen Sie mich lügen, aber ich meine, ich kenne es schon seit Anfang der 2010er Jahre. Und das wurde dann immer laufend weiterentwickelt. Dann wurden die entsprechenden Abzugsbeträge nochmal angepasst. Dann wurde die Systematik nochmal ein bisschen adjustiert. Aber ich sag mal, ich bin jetzt seit 2015 im Steuerbereich aktiv, damals noch als Finanzbeamter. Und da war das schon, ein etabliertes Thema.
Viele steuerzahlende Mitbürger haben das ja jahrelang durchaus mit einer Photovoltaikanlage in Verbindung gebracht. Das hat sich in den letzten 2-3 Jahren doch ganz schön verändert. Mittlerweile wird doch sehr viel deutlicher auf Rentabilität, Sicherheit und so weiter gesetzt. Wenn wir jetzt über Tiny Houses sprechen, dann haben wir ja die Besonderheit, dass es einerseits eine Immobilie sein kann, andererseits ein bewegliches Wirtschaftsgut. Tun Sie mir einen Gefallen, gehen Sie da ein bisschen mal drauf ein, weil da sind die meisten Knackpunkte, wo die Leute sagen, Augenblick, das verstehe ich jetzt gar nicht. Was ist denn da los, steuerlich gesehen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich sag mal, das Tiny House ist steuerlich betrachtet ein Hybrid aus sehr, sehr vielen verschiedenen Strömungen, die man da betrachten kann. Das fängt ja dabei an, steht das auf Rädern, steht das auf Stelzen, steht das auf einem Fundament, ist das baugenehmigungsfähig, wird eine Baugenehmigung beantragt oder nicht, in welchem Kontext wird das Tiny House genutzt, wird es vielleicht gegebenenfalls privat genutzt, wird es gegebenenfalls fremd vermietet, wird es, beziehungsweise wenn es solche Wohnanlagen oder solche Anhänger sind oder Container möglicherweise auch anderweitig genutzt. Das sind alles Fragestellungen, die führen dazu, dass wir steuerlich ein sehr verässeltes Prüfungsschema am Ende des Tages haben. Das bedeutet, eigentlich muss man erstmal anfangen bei den Basics, also hat man eine Einkünfteerzielungsabsicht, landet man gegebenenfalls in der Liebhaberei, sodass alle Kosten gegebenenfalls aberkannt werden könnten. Ich sag mal, das ist relativ klar, wenn man sich für so ein Investment entscheidet, dann macht man vorher einen Businessplan, man kalkuliert sehr genau, mit welchen Einnahmen man rechnen kann, mit welchen Ausgaben man rechnet, sodass man da schon mal die erste steuerliche Fallhöhe genommen hat. Und dann beim nächsten wichtigsten oder beim fast schon wichtigsten Prüfungsschritt sind wir in einem beweglichen Wirtschaftsgut oder in einem unbeweglichen. Und da gibt's einiges an Rechtsprechungen. Also das fängt dann an bei Wohncontainern für Erntehelfer. Das können auf Rollen stehende Lagerflächen sein. Da gibt's allerhand verschiedene Fallkonstellationen, die man sich ausdenken könnte. Und da muss man eben ganz genau drauf achten, wie ist eben diese Konstruktion beschaffen. Vereinfacht gesagt, kann ich die jederzeit bewegen? Also kann ich quasi eine Kupplung lösen und kann ich das Wirtschaftsgut vom Fleck bewegen? Und wenn das gegeben ist, dann sind wir da auch in der Eigenschaft, dass man bewegliches Wirtschaftsgut hat. Wo man sehr aufpassen muss, ist, wenn zum Beispiel so eine Konstruktion, wo die Rollen abmontiert werden, das auf Stelzen gestellt wird oder vielleicht sogar ein Fundament gegossen wird, wo es dann drauf abgestellt wird, da gilt es dann immer vorsichtig zu sein und da nochmal genau in die einschlägigen Urteile reinzuschauen.
Und da ist, glaube ich, die Schwierigkeit, wo ich auch immer wieder feststelle, ja, okay, das bewegliche Wirtschaftsgut, da habe ich eben einen Anhänger, den ich als Wohnanhänger vermieten kann. Und dann kommen viele bei mir an und sagen, ja, ich habe ein Baugrundstück, da kann ich ja 5, 6, 7 hinstellen. Das heißt, wir sind im Baurecht, dann muss ich eine Baugenehmigung haben, festen Anschluss, damit ist es Teil des Grundstücks und dann geht's wieder schief. Das heißt, das sind sehr viele Fallstricke. Das Besondere, was Sie jetzt gemacht haben, ist ja, dass Sie ein Steuerrechtsgutachten entwickelt haben, um alle Teile, also Mehrwertsteuer, Abgabenordnung, alles dazu zu prüfen. Wobei man dann auch sagen muss, und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, wenn ich so ein Investment tätige, ein Steuerbescheid, den ich bekomme, ist ja immer vorläufig. Mhm. Das heißt, vorbehaltlich einer Prüfung. Und die kommt meistens ja im Nachhinein nach ein paar Jahren. Und da muss es ja sitzen. Und da muss man wissen, was habe ich eigentlich seinerzeit besprochen? Und dafür ist eigentlich Ihr Steuergerichtsgutachten ja entscheidend. Wie gehen Sie da vor, wenn Sie jetzt einen Mandanten bekommen, der sagt, okay, ich habe also meinetwegen mit Petersen gesprochen, wir haben schon mal uns informiert, was da so los ist. Wie gehen Sie dann mit dem vor, damit das Ganze umgesetzt werden kann?
Also im ersten Schritt folgt immer erstmal ein unverbindliches Erstgespräch, wo die allgemeinen Sachverhalte aufgenommen werden. Also wie hoch ist das generelle Einkommen in dem Jahr und in den Vorjahren? In welcher Steuerprogression, in welchem Steuersatz bewegt man sich? Gab es vielleicht eine Abfindung? Gibt es vielleicht irgendwelche besonderen Pläne, mal ein Unternehmen zu verkaufen? Hat man vielleicht aus einem Unternehmen oder aus einer Angestellten-Tätigkeit ein sehr volatiles Einkommen, wo Boni mit drin verarbeitet werden, wo einfach über die Jahre geschaut werden muss, okay, wie entwickeln sich die Steuersätze, sind die konstant, hat man Schwankungen, was sind die Pläne, also was ist wirklich das langfristige Ziel des Mandanten, wohin möchte er investieren, wo ist der bereits investiert, welche Steueroptimierungen sind vielleicht auch schon implementiert und wenn diese Daten aufgenommen sind, dann stelle ich im Prinzip auch das Konzept vor, von diesem Gutachten, was wir erstellt haben, wenn da nämlich der Interessent uns mitteilt, dass er mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dieses Investment tätigen möchte, kann er bei uns da im Prinzip dann nochmal für sich, weil er ist ja Unternehmer, er ist ja dann im gewerblichen Bereich idealerweise unterwegs und muss dann auch die volle Verantwortung tragen. Und da empfehlen wir auch immer, man soll sich mit den Risiken auseinandersetzen, die grundsätzlich bestehen und soll auch die Fallstricke entsprechend kennen und entsprechend auch gestalten können. Und dann bieten wir, wenn das im Prinzip zueinander passt, dann an, dass wir eine Stunde Workshop gemeinsam machen und wir dieses Thema Tiny House Investment im Detail in allen steuerlichen Fallschritten miteinander durchsprechen und dann im Nachgang eben auch dann unser Gutachten zur Verfügung stellen, dass der Mandant in der Lage ist, ich sag mal, das Fachliche für sich auch entsprechend prüfen zu können mit dem Wissen, was er im Workshop bekommen hat und dann auch im Nachgang nochmal da eine Nachbesprechung mit uns buchen kann, beziehungsweise in Anspruch nehmen kann, seine Fragen nochmal zu klären. Und danach steht es dem Mandanten frei, ob er weiter mit uns arbeiten möchte oder ob er das eben mit seinem bestehenden Steuerberater umsetzen möchte, weil den Fall hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, dass dann im Prinzip dieses Gutachten auch gemeinsam mit dem laufenden Steuerberater besprochen wurde, der einfach transparent gesagt hat, er ist in dem Thema nicht so drin, ihm fehlen da vielleicht Infos, er hat vielleicht Annahmen, die er treffen würde, die er aber, ich sag mal, nicht alle Rechtsquellen, die bestehen, da auf dem Schirm haben. Ich sag mal, das ist auch, ich sag mal, für alle Seiten eine spannende Konstellation, weil da muss man auch so ehrlich sein, wir haben jetzt die Erfahrung gesammelt, wie viele Besonderheiten stecken in dem Thema einfach drin. Sie haben es ja eingangs gesagt, wir haben da einige Tage auch investieren dürfen, um das Thema von allen Seiten mal zu beleuchten und dann auch eine entsprechende rechtssichere Sammlung der Urteile und der Gesetzeslage und der Richtliniensammlung aufzulisten und das dann entsprechend dem Mandanten auch mit an die Hand zu geben, dass er vorbereitet ist, wenn das Finanzamt eine Prüfung vornimmt, wenn dann die Vorläufigkeit entsprechend vom Finanzamt genutzt wird, dass da auch entsprechend die Argumente auf Seiten des Mandanten vorliegen, dass er weiß, was er tut.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Jetzt komme ich aus der Unternehmensberaterwelt und erwähne das immer wieder und sage, letztendlich ist entscheidend, was passiert bei der Betriebsprüfung, wenn der Finanzbeamte doofe Fragen stellt. Was habe ich denn vor Jahren mit meinem Steuerberater besprochen? Und ich komme natürlich immer mit dem simplen Argument, wenn jemand jetzt aus der Angestellten-Tätigkeit kommt und nicht die Selbstständigkeit so erlebt hat oder das Steuergestalten erlebt hat, ich sage, guck mal, du gehst zum Versicherungsvertreter und kaufst eine Hausratversicherung. Der Versicherungsvertreter ist verpflichtet, ein Beratungsprotokoll zu erstellen. Dann sage ich, das musste der Unternehmensberater, Steuerberater für solche Empfehlungen genauso machen. Das heißt, bei Ihnen gibt er tatsächlich einen Beratungsauftrag ab und bekommt nachher das Gutachten schriftlich. Erlauben Sie mir einen Punkt zu bringen, weil da gebe ich jetzt heimlich ein Lob zu Ihnen rüber. Ich betreue jedes Jahr so 3, 4, 5, 6 Arbeiten, Bachelor, Master, bis hin zu Promotionsarbeiten und kenne natürlich das, wie eine wissenschaftliche Arbeit erstellt wird. Das sind, glaube ich, 30, 32 Seiten geworden bei Ihnen jetzt.
Ja, das, ich sag mal, das ist nochmal ein bisschen ergänzt worden, weil nochmal, ich sag mal, ein Umsatzsteuerpart nochmal erweitert wurde zugunsten der Mandanten. Also wir sind jetzt da zwischen 35 und 40 Seiten irgendwo
gelandet. Ah, Wahnsinn. Also das ist kein Spaß, das Ding. Ein Punkt muss ich ja erwähnen, da hatten wir auch schon intensiv drüber gesprochen, dass die Schwierigkeit Mobilie, Immobilie, da kommt regelmäßig das Thema Mobilheim. Ich habe es übrigens auch von einem Kunden schon gehört, der hat einen Nachbarn, der ist Finanzrichter und sagt, achte mal auf den Mobilheimerlass. Das ist ja auch so ein Ding, das auch kaum einer kennt, dass das Finanzamt tatsächlich sagen kann, also egal, ob es ein bewegliches Wirtschaftsgut ist, nach ein paar Jahren definieren wir es einfach um.
Ja, das ist tatsächlich auch schon wieder so, also ein Part, der aus so einer Nische kommt am Ende des Tages. Die OFD Frankfurt hat einen Erlass in Grundsteuersachen rausgegeben, wo beschrieben wird, wenn ein Wirtschaftsgut 5 Jahre oder 6 Jahre nicht bewegt wird, könnte man davon ausgehen, dass es für Grundsteuerzwecke eine Immobilie ist und dann Grundsteuer festgesetzt werden könnte. Da ist halt auch wieder die Frage, inwieweit wirkt sich das auf unsere ertragsteuerliche Betrachtung, die am Ende ja das Spannendste ist. Ich sag mal, das Thema mit der Grundsteuer ist gar nicht so, dass der Riesenpunkt, weil im Regelfall ja auch kein eigenes Grundstück vorliegt, sollte man im Hintergrund haben.
Aber das ist genau der Punkt, wo man interpretieren könnte und folgern könnte. Das ist, glaube ich, das Gefährliche, ja.
Genau, also ich gebe im Prinzip den Mandanten auch immer mit, habt das Thema auf dem Schirm, kommt nach 4, 5 Jahren gerne nochmal auf euren Steuerberater oder auf uns zu, genau mit dieser Fundstelle, die da mitgegeben wurde. Und dann kann man auch immer schauen, okay, wie wurde das weiterentwickelt? Gibt es vielleicht ein Update zu dem Erlass? Hat das vielleicht irgendein Gericht mal kassiert? Dass man dann quasi, wenn die Rechtsprechung da auch weiter ist oder vielleicht auch der Gesetzgeber selbst, dass man es dann nochmal neu überprüfen muss, ob es vielleicht ein Thema wäre. Aber das sind sehr, sehr viele Konjunktive, die da eben mitspielen. Also ich sag mal, ist am Ende des Tages in so einem Gutachten auch drin, dass man das auf dem Schirm hat. Die Risikogewichtung dessen, da kann man aktuell noch keine seriöse Aussage treffen, ob das irgendeine Auswirkung auf die Ertrag- und Einkommensteuer hat. Aber man soll es auf dem Schirm haben.
Also vielleicht ganz kurz für unsere Hörer erklärt. Was wir gerade besprechen, ist ja in Schleswig-Holstein und Niedersachsen in 2 Fällen passiert. Nämlich die Finanzgerichte in Schleswig und Lüneburg haben ein Urteil gefällt. Das passierte etwas ganz Verrücktes. Auf dem Campingplatz sitzt ein privates Ehepaar und die verkaufen ein gebrauchtes Mobilheim. Und die haben jetzt gesagt, okay, du kannst das Ding kaufen, kostet so und so viel, ist 10 Jahre alt und kannst den Pachtvertrag mit übernehmen. Was passierte? Dann hat das Finanzamt einen Grunderwerbsteuerbescheid geschickt zu dem Käufer und der sagt, ja, wieso, ist das ein Pachtgrundstück? Ja, das rechnen wir hoch. Ja, aber das ist ein Mobilheim, ja, das ist uns egal. Dann sollte er Grunderwerbsteuer zahlen, hat er zahlen müssen, hat geklagt und hat gewonnen. Und das ist 2-mal passiert in Schleswig-Holstein und Lüneburg. Und daraufhin hat das Finanzamt gesagt, das sehen wir gar nicht ein, ich mache das jetzt simpel. Also wir sagen einfach, nach so und so vielen Jahren, in der Regel 6 Jahre, können wir davon ausgehen, dass es dann eine Immobilie. Das geht nur um Grunderwerbsteuer. Aber es könnte folgern, dass es auch daraus eine Immobilie sein kann. Und wenn ich es als bewegliches Wirtschaftsgut versteuert habe, das kritisch sein kann. Das heißt, grundsätzlich kann man dann sagen, bitte vor dem 6. Jahr ausbuchen, damit es weg ist, raus ist und das mit dem Steuerberater ordentlich besprechen.
Genau, oder was man auch machen kann, ich sag mal, wenn das Mobilheim entsprechend ja geeignet ist, um für den Straßenverkehr zugelassen zu werden, dass man vielleicht auch mal das zum TÜV bewegt, wenn man andere Pläne hat. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man es lösen kann. Also das ist auch wieder so individuell, was der jeweilige Mandant eben für Pläne hat. Ich sag mal, wenn es dann sich anbietet, dass man dann vielleicht auch einen wirtschaftlich sinnvollen Verkauf machen kann, ist das eine spannende Alternative. Oder eben, wenn man sagt, man möchte es einfach lange halten, weil einem das Asset einfach so gut gefällt, kann man da auch mit Sicherheit auch zu dem Zeitpunkt eine andere Gestaltung wählen.
Und ist da, glaube ich, das, was Sie, glaube ich, ansprachen, bevor ich es ausbuchen will, unbedingt nochmal mit dem Steuerberater sprechen, ob die Gesetze sich verändert haben und wie ich das dann machen will. Weil es gibt ja einige, die sagen, erstens möchte ich es gewinnmäßig verkaufen, oder schlecht verkaufen an die Familie, damit die das privat vielleicht gewinnmäßig verkaufen, steuerfrei vielleicht sogar. Oder ob es in die Familienstiftung oder in die Genossenschaft reinkommt oder ähnliches. Aber da sollte man sehen, was in ein paar Jahren an der Rechtsprechung existiert, damit man da also ordentlich planen kann. Gerade wenn es dieser Hybrid ist mit Wohngebäude und dann auch eine Werthaltigkeit ist, obwohl ich es abgeschrieben habe.
Ja, exakt. Das sind immer die Punkte bei Planbarkeit. Was ist in 5 oder 6 Jahren? Welche Ziele hat man dann vielleicht? Wie hat sich das Leben verändert? Vielleicht welche liquiden Mittel braucht man dann auch zur Verfügung oder welche Gestaltungsspielräume hat man auch, weil das weiß man ja heute seriöserweise einfach noch nicht. Ich sag mal, wichtig ist, dass man auf dem Schirm hat, welche Optionen bestehen, also beispielsweise Exit an fremden Dritten, ein Exit vielleicht im Familienkreis, wenn sich das anbietet oder eine eigene Struktur nochmal verkaufen, wenn man bestimmte Pläne hat. Das steht alles offen.
Okay, aber das besprechen Sie auch. Dann machen Sie auch sicher wahrscheinlich noch einen Termin im Terminkalender, einen kleinen Hinweis. Da muss ich nochmal Rücksprache halten mit dem Mandanten, damit wir das klären. Also ganz klar nochmal, Sie nehmen den Beratungsauftrag, auch wenn der Kunde seinen eigenen Steuerberater hat, mit dem kann er es besprechen. Und wenn der dann Fragen hat, dann kann der auch nochmal Rücksprache halten mit Ihnen, bevor der Kunde jetzt also das stille Post spielen muss.
Ja, absolut.
Dieser Beratungsauftrag liegt preislich bei 1250 Euro, haben wir gesagt. Was war das?
Genau, also dieses Paket, Vorgespräch, dann Workshop, Gutachten, Übersendung und Nachbesprechung, da rechnen wir 1250 netto ab.
Okay.
Zuzüglich dann der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer, die der Kunde aber als Unternehmer dann auch ja entsprechend dann wieder geltend machen kann.
Okay, ich werde also Ihre Website auch bei uns in den Shownotes gleich verlinken. Das ist fls-tax.de. Sie empfehlen aber den Kunden vorher, dass sie oder ihren Mandanten, heißt ja bei Ihnen, vorher sich ordentlich fachlich zu informieren. Also wenn die bei mir zum Beispiel schon mal ein Webinar zum Thema steueroptimiertes Investment besucht haben, danach passt es dann mit Ihnen, weil Sie fangen aber nicht bei Adam und Eva an nach dem Motto, was ist ein Tiny House? Das machen Sie nicht.
Genau, also ich sag mal, dieses Paket bei uns macht genau dann Sinn, wenn der Kunde in seiner Investitionsentscheidung quasi gerade vor der Frage steht, soll ich es noch machen oder sich schon entschieden hat und es durchgeführt hat, weil wenn man noch in der Informationsphase ist, ich sag mal, lohnt sich das Paket für den Kunden aus so transparenter Weise einfach noch nicht. Das ist, was man sich da kauft, ist am Ende des Tages auch ein Stück weit die Rechtssicherheit und die Dokumentation, dass man in mehreren Jahren da einfach gut aufgestellt ist, wenn dann das Finanzamt eine entsprechende Prüfung vornimmt. Und das macht halt wirklich Sinn, wenn man sagt, man ist bereit, da auch bis zu 6-stelligen Betrag zu investieren, dass man sich dann entsprechend da auch diese fachliche Expertise nochmal mit an Bord nimmt, die Dokumentation dazu kauft und auch einfach die Rechtssicherheit dann entsprechend für sein Vorhaben im Rahmen des Risikomanagements des kleinen Gewerbes oder vielleicht auch größeren Gewerbes dann entsprechend mit umsetzen kann.
Super. Ich glaube, wir haben es rund. Als Weitere muss dann der Hörer selber entscheiden, ob er sich in dieses Investment hineinbegeben will, sich Vorwissen holt, gerne auch bei meinen Webinaren. Und danach, wir haben einen speziellen Link zu einem Videocall-Terminvereinbarung mit Ihnen. Den geben wir dann auch raus. Also Sie wissen dann also, wenn Sie über die Website einen Termincall bekommen, dass es nicht über uns kommt, dann achten Sie darauf, dass Sie bitte also da nicht bei Adam und Eva anfangen. Das ist dann regelmäßig ein bisschen schwierig. Das merken wir ja auch selber. Super. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, Sie haben es nicht zu sehr geschwitzt bei 30 Grad in Frankfurt. Ich drücke Ihnen die Daumen, grüße an Ihren Kollegen Soffner, den ich ja auch so im Vortrag gemeinsam kennengelernt habe. Und wir bleiben in jedem Fall locker in Verbindung und freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Laurent.
Vielen Dank, Herr Petersen.
So, verehrte Tiny House Enthusiasten, das war das Gespräch mit dem Steuerberater Felix Laurent von der Steuerberatungsgesellschaft Laurent und Soffner aus Frankfurt. Lass mich bitte noch mal ganz kurz und offen repetieren. Generell ist natürlich die erste Wahl der eigene Steuerberater. Und wenn der das alles versteht, wie es so mit einem Tiny House auch steuerrechtlich funktionieren kann, ja, dann macht es bitte mit dem. Wenn der aber sagt, pass mal auf, die Buchhaltung, die Fristen war und das kann ich, aber diese Steueroptimierung, das kriege ich nicht auf die Reihe, dann ist Herr Laurent sicherlich einer der ersten Ansprechpartner überhaupt in Deutschland zum Thema Tiny Houses, was Steuerrecht angeht. Und seht das bitte als Beratungsauftrag. Das, was normalerweise in der Steuerberatung nicht passiert, dass es wirklich verschriftlicht wird, dass ihr in ein paar Jahren bei der Betriebsprüfung auch genau wisst, was ihr dort besprochen und was man sich gegenseitig empfohlen hat. Und dazu sollte in jedem Falle diese steuerlich absetzbare Investition in den Beratungsauftrag auch wirklich ins Verhältnis gesetzt werden. Wer also eine Investition von, sagen wir mal, 100.000 tätigen will, der sollte 1%, also 1.000 Euro, auch in die Rechtssicherheit investieren. Aber Herr Laurent hat so im Nebensatz auf etwas ganz anderes hingewiesen und das ist das Thema Rentabilität Businessplan. Jedes Investment sollte grundsätzlich vorher auf die Rentabilität, auf die Gewinnerzielungsperspektive ausberechnet werden und nicht auf die steuerlichen Vorteile. Das ist nachher das Sahnehäubchen. Und genau dafür habe ich übrigens ganz brandaktuell ein neues kleines Video-Webinar eingerichtet unter der Überschrift Rendite mit Tiny Houses. Und da gehe ich auf die verschiedensten Variationen ein. Lohnt es sich tatsächlich, ein Tiny House zur Dauervermietung in der Innenstadt zu errichten? Alle sprechen ja von Wohnungsnot in den Großstädten und kann da eventuell das Tiny House überhaupt eine Lösung sein? Und wenn ja, rechnet sich das überhaupt? Oder macht es Sinn, sich auf einen Campingplatz zu stellen? Passt es wirklich, wenn ich ein Tiny House neben ein paar Plastikbomben stelle? Ist die Zielgruppe überhaupt die gleiche wie auf Campingplätzen? Und wie rechnet sich das, wenn ich es nur im Sommer vermieten kann, weil im Winter der Campingplatz geschlossen ist? Macht ein billig Tiny House aus Osteuropa mehr Sinn als ein professionelles Tiny House? Oder ist doch eine professionelle Tiny House Ferienanlage die bessere Wahl? Das könnt ihr direkt über die Website tiny-house-webinar.de buchen. Es ist kostenlos und wir gehen ungefähr so eine Dreiviertelstunde in dieses Thema Rendite mit Tiny Houses ein. Habt ihr euch dann mit dem Thema Rentabilität eingehend beschäftigt, dann macht es Sinn, mit einem Fachmann wie Herrn Laurent direkt Kontakt aufzunehmen. So, und wer jetzt gerade im Auto sitzt und meinen Podcast sich anhört, der möge bitte nicht den Autopiloten anschalten, sich auf die Rückbank setzen und dort den Termin eintragen. Dafür habe ich die Website tinyhousewebinar.de auch in den Shownotes nochmal hinterlegt, damit ihr es nachher, wenn ihr im Büro angekommen seid, auch in Ruhe nochmal planen könnt. So, und wer noch mehr wissen möchte über das Thema Tiny Houses, dem empfehle ich ausdrücklich, geht bitte in eure Podcast-App und klickt dort auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Ja, und das passiert ja seit mittlerweile 3,5 Jahren regelmäßig pünktlichst jeden zweiten Montag 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und entsprechend verbleibe ich bis zur nächsten Tiny House Podcast Folge, euer Peter Petersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern. In Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.